Wir glauben, dass Bauwende ein sehr fundamentales Thema ist, in dem, wie wir Raum produzieren. Und deswegen sollte das auch mit allen verhandelt werden.
Ich würde sagen, es ist auch ein Kämpfen für ein konkretes Ziel, wenn man einen Diskurs führt.
Mhm.
Also für mich ist das auch Kämpfen.
Mhm.
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Strategien zu kämpfen. Also dann ist vielleicht das sich auf den Boden kleben ist eine Strategie und das Gespräch suchen ist auch eine Strategie. Aber ich glaube, hinter beidem steckt ein Ziel oder eine Idealvorstellung, für die man sich einsetzt.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop. Umbau vor Abriss habe ich diese Folge genannt. Es gibt inzwischen einige Initiativen, die sich genau dafür engagieren, die nicht den Abriss, sondern den Umbau zur Norm machen wollen. House Europe, Allianz für Substanz, Initiative Umbau, um nur ein paar Namen zu nennen. Es gibt auch einige Initiativen, die konkret um den Erhalt eines Gebäudes kämpfen. In Wien ist dies zum Beispiel die Allianz Alte WU. Die ehemalige Wirtschaftsuni, kurz Alte WU genannt, ist eine Megastruktur aus den 1970er Jahren, die eigentlich abgerissen werden sollte. Vielleicht wird sie sogar wirklich abgerissen, um wiederum ein Gebäude für Bildung und Forschung zu errichten. Die Allianz Alte WU fordert nun, das alte Gebäude zu erhalten und zu transformieren. Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Initiativen. Ich möchte wissen, wie kann man denn ein Gebäude konkret vor dem Abriss bewahren? Wie geht man da am geschicktesten vor? Dazu fahre ich nach München und spreche dort mit Vertreterinnen der Initiative Abbrechen, Abbrechen, mit Jan Fries und Laura Maria Höpfner. Die Initiative Abbrechen, Abbrechen engagiert sich seit mehreren Jahren für den Erhalt des Strafjustizzentrums. Das ist ein brutalistisches Gebäude, das an der Nymphenburger Straße steht. Es sind zwei zueinander versetzte Gebäuderiegel, die auf einem flachen Sockel stehen. Seit bekannt wurde, dass die Justizbehörde umziehen wird und dass der Freistaat Bayern das Gebäude eigentlich abreißen will, um wohnbar zu schaffen, ist die Debatte entbrannt. Wir hören nun zwei Vertreterinnen der Initiative Abbrechen, Abbrechen, welche Strategien sie hier gefunden haben. Wir hören nun Jan Fries und Laura Maria Höpfner. Hallo Jan, hallo Laura. Ich sitze euch hier gegenüber und möchte mit euch über eure Initiative Abbrechen, Abbrechen sprechen. Ihr engagiert euch beide für die Bauwende und seid Mitglieder, auch vielleicht auch Mitbegründer, das habe ich nicht so genau angeschaut, der Initiative Abbrechen, Abbrechen. Als erstes möchte ich von euch wissen, was ihr neben dem Engagement für diese Initiative beruflich macht und seit wann ihr als Aktivist, Aktivistin tätig seid. Vielleicht magst du, Laura, anfangen.
Gerne. Danke für die Einladung. Ich bin von meiner Ausbildung her Architektin. Ich habe Architektur in Berlin und in München studiert und arbeite seit 1,5 Jahren ungefähr für die internationale Bauausstellung Räume der Mobilität für die Landeshauptstadt München. Also ich bin praktisch im Referat für Stadtplanung und Bauordnung 3 Tage die Woche und bin dann noch Selbstständige. Ich würde nicht sagen Architektin, sondern ich beschäftige mich viel mit dem Thema Bauwende in anderen Projekten, in unterschiedlichen Kooperationen. Momentan habe ich noch einen Lehrauftrag in Regensburg und bin eben in der Initiative aktiv seit einem Jahr, würde ich sagen.
Und Jan, wie ist das bei dir?
Ja, also ich bin nie Architekt geworden, drücken wir es so aus. Also ich habe einen Bachelor in Architektur, habe dann einen Master in Urbanistik gemacht, habe auch irgendwann mal zwischendurch Sozialwissenschaften studiert und bin jetzt als Regionalplaner tätig, also in der formellen Regionalplanung bei der Verwaltung. Ich war in allen möglichen Kontexten eigentlich schon immer auf die eine oder andere Art aktivistisch unterwegs, also spätestens seit Studienzeiten. Aber das ist, also die Initiative ist so das größte Ding und auch irgendwie das, womit ich mich am meisten identifiziere, weil ich sie halt mit aufgebaut habe, mit Kolleginnen und Freundinnen. So.
Jetzt bist du, ist das richtig, du bist beim Freistaat Bayern in der Regionalplanung tätig, also angestellt. Genau. Okay. Wie lässt sich das, weil du bist bei der Stadt München, du beim Freistaat Bayern, wie lässt sich das kombinieren mit den aktivistischen Tätigkeiten? Gibt es da irgendwie Konflikte oder ergänzt sich das vielleicht auch?
Also lustigerweise haben wir vorhin noch kurz drüber geredet, wie das jetzt wird oder was wir besprechen und sind auch auf diesen Punkt gekommen, weil ich glaube, mir ist es so das erste Mal so ein bisschen sehr bewusst geworden. Aus meiner Perspektive kann ich, glaube ich, sagen, dass es bisher keine Konflikte gab. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen im Klaren sein, dass man verschiedene Rollen hat manchmal. Aber ich finde, bisher konnte man eher vielleicht auch von den beiden profitieren. Also sowohl das Wissen irgendwie aus der Verwaltung, wie die Strukturen aufgebaut sind, aber auch umgekehrt irgendwie diese Perspektive aus dem Aktivismus oder auch aus dem Feld, was sich damit aufspannt, das in die Verwaltung einzubringen, ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein Mehrwert für beide Seiten.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ich kann das total bestätigen. Also das, was wir als Aktivismus machen, hat ja viel damit zu tun, wie Verwaltung unter anderem tickt oder auch wie Politik tickt. Und ich glaube, das hilft uns beiden sozusagen der Blick aus der Verwaltung raus. Ich sehe das jetzt bei mir auch nicht als Konflikt, auch wenn ich die Sorge schon mal hatte. Aber also erstens bin ich in einem anderen Ressort als unterwegs als der Minister, mit dem wir sozusagen über das Strafjustizzentrum zu tun haben. Und zweitens, die Regionalplanung arbeitet halt in einem hohen Abstraktionsgrad im Maßstab 1 zu 100.000. Dementsprechend komme ich dann nie mit konkreten Gebäuden in Berührung. Das ist in der Sache angelegt.
Mhm. Jetzt kommen wir doch auf die Initiative Abbrechen, Abbrechen zu sprechen. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wann und wieso hat sich die Initiative gegründet?
Ich glaube, das kannst du am besten erklären, Jan.
Also das entstand eigentlich als Reaktion auf einen Artikel, den wir damals in der Süddeutschen Zeitung gefunden haben. Das war, ich glaube, Ende 22 oder 23, wo halt de facto drin stand, aus diesem Gebäude soll ausgezogen werden, die aktuelle Nutzung, was halt ein Strafjustizzentrum ist eben, mit allem, was damit verknüpft ist. Und damals sollte das noch in 2 Jahren passieren, also 2024. Und dann wurde in dem Artikel, glaube ich, so ein bisschen dargestellt, so, der Freistaat denkt an dieses und jenes, aber hat noch keine konkreteren Vorstellungen. Die Stadt würde sich natürlich gerne Wohnraum wünschen, aber hat auch noch nicht so wahnsinnig konkrete Vorstellungen. Und ich saß da mit einer Kollegin bei meiner ehemaligen Arbeitgeberin und wir dachten uns halt so, das kann doch nicht sein, irgendwie so als PlanerInnen halt 2 Jahre davor mit den Vorläufen, die wir halt irgendwie alle kennen, die ja gerne auch mal mehr als 2 Jahre dauern, dass da noch keine gute Idee irgendwie zustande gekommen ist und dann halt mit diesen ganzen Stichworten zum Thema Bauwende im Hinterkopf und wie wir halt wissen, wie der Freistaat in Bezug auf seine Immobilien handelt, dachten wir uns halt, das ist ein guter Zeitpunkt, um daran halt auf keinen Fall Abriss und halt gemeinwohlorientierte Nutzung zu verhandeln. Daraus hat sich die Initiative eigentlich gegründet. Meine Kollegin ist Teil von einem weiteren Kollektiv, Point of No Return heißen die sich auch lange schon mit temporären Interventionen im urbanen Raum befasst haben und darüber und über verschiedene andere glückliche Zufälle, sage ich mal, hatten wir eh schon ein gutes Netzwerk. Und am Anfang haben wir halt all diese Leute sozusagen zu einem Stammtisch eingeladen und haben dann da alle Argumente gesammelt, die uns zu dem Ding einfallen und basierend darauf halt ein erstes Positionspapier geschrieben, wofür wir dann auch Unterschriften gesammelt haben, was wir mit einem Musikvideo auch vertont haben. Und so dieses Positionspapier ist eigentlich so der Startschuss und gleichzeitig auch so das, ich nenne es jetzt mal Leitdokument oder Manifest für die Initiative seitdem geblieben.
Und was ist eure Forderung? Also in 2 Sätzen, was steht in dem Manifest?
Ich müsste 3 draus machen, weil wir immer sagen, es sind 3 Kernforderungen. Das eine ist halt kein Abriss, sondern Umbau, weil wir es für sehr, sehr unwahrscheinlich halten, dass halt ein Abriss und Neubau nachhaltiger wäre als halt der Umbau des Bestandsobjektes, weil so viel Beton wie in dem Ding drin ist. Dann das zweite ist offenes Haus, was wir als Chiffre meinen für halt ein Haus für die Stadt, also irgendeine gemeinwohlorientierte Nutzung, das wir nach wie vor explizit offen halten, weil es halt nicht an uns ist, das zu verhandeln. Und das letzte ist offener Prozess. Also wir glauben, dass halt Bauwende ein sehr fundamentales Thema ist, in dem, wie wir halt Raum produzieren. Und deswegen sollte das auch mit allen verhandelt werden. Das meinen wir mit offenem Prozess. Also wir müssen halt neu verhandeln und unsere Prozesse, wie wir über Gebäude nachdenken, halt auch neu verhandeln.
Jetzt hast du gesagt, das offene Haus liegt nicht an euch, das zu verhandeln. Habe ich das richtig verstanden? Wer ist dann da gefordert oder adressiert?
Ja, also im Endeffekt haben wir es natürlich schon verhandelt, weil niemand anders sich für diesen Prozess zuständig fühlte oder ihn in die Hand nehmen wollte. Aber es liegt halt an der Stadtgesellschaft von München im weitesten Sinne und ein Stück weiter auch in Bayern sozusagen. Es ist halt eine Angelegenheit für die Gesellschaft. Also jeder, der da betroffen ist und sich angesprochen fühlt, sollte mitsprechen. Und das geht dann halt so in konzentrischen Kreisen. Also das unmittelbar umgebende Viertel, das Benno-Viertel ist es in dem Fall, dann die erweiterte Innenstadt, weil es recht nah und gut angebunden liegt, das Ding. Dann halt die ganze Stadt und darüber hinaus. So.
Und dieser offene Prozess, kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was du genau darunter verstehst?
Also konkret an dem Beispiel meinen wir halt die Ideenfindung und die Bedürfnisermittlung für das Objekt, was wir halt ein Stück weit gemacht haben bereits mit halt Workshops, Infoveranstaltungen mit BürgerInnen da in dem besagten Viertel, was wir gemacht haben mit einem Open Call, also einem offenen Ideenwettbewerb für Nachnutzung. Dann ein Stück weit abstrakter meinen wir damit auch sowas so, also wir glauben halt auch einfach, dass die Verwaltung das halt auch nicht weiß, wie sie mit dem Teil umgehen soll. Und dass die Verwaltung eigentlich in den Dialog mit der Zivilgesellschaft, mit den BürgerInnen gehen sollte und offen drüber verhandeln sollte, so an was sind wir gebunden, was können wir machen, was wären eure Bedürfnisse. So. Das wissen wir selber noch nicht so genau, wie das funktioniert, weil die Freistaatsverwaltung sich da relativ stumm stellt
bisher. Also es gibt keinen Dialog bis jetzt zwischen der Verwaltung und der Zivilbevölkerung?
Es gab Ansätze eines Dialogs. Mhm. Also wir hatten so einen runden Tisch mit denen, würde ich es mal nennen. Und die haben uns auch schon mal zu einem Rundgang im Gebäude eingeladen und hatten halt eigentlich immer gesagt, ja, okay, wir kommunizieren recht intensiv mit euch. Und dann haben sie halt auf eine Setzung des zuständigen Ministers hin gesagt, wir machen eine Machbarkeitsstudie, die halt Neubau versus Umbau vergleicht mit der Maßgabe, so viel bezahlbarer Wohnraum wie möglich. Das wir schon mal für eine falsche Setzung halten, aber das ist nochmal ein anderer Strang. Sie haben sich selber, glaube ich, in der Zwischenzeit 3 Deadlines gesetzt, die sie alle gerissen haben. Effektiv sollte das Ding vor einem guten Jahr fertig sein. Und dann hieß es Zwischenresultate, die Zwischenresultate gibt es auch nicht. So, also es gab zarte Ansätze. Mittlerweile sind die eingeschlafen, so würde ich es nennen, ja.
Jetzt konkret zum Justizzentrum. Wenn euch jemand fragt, wieso sollte man das erhalten, was sind eure Argumente?
Oh, ich glaube, es gibt viele Argumente dafür. Ich glaube, so spontan direkt würde ich, glaube ich, sagen, dass es einfach einen Wert hat, der sowohl einen sozialen Wert hat oder einen Wert für die Stadtgesellschaft hat, die dort lebt, also die lokale Bevölkerung. Ich glaube, in jeglicher Hinsicht hat es eine Wertigkeit. Also es hat natürlich diese Bausubstanz, die einfach schon da ist, die gebaut ist. Ob man die jetzt schön findet oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Aber damit ist eben schon ein Mehrwert geschaffen. Genau, also es gibt diesen Bestand, den man umnutzen kann, wahrscheinlich, oder zu Teilen zumindest umnutzen kann, der schon eine Menge CO2 gebunden hat. Also ich glaube, die ökologischen Aspekte muss man jetzt gar nicht nochmal so groß machen, weil sie, denke ich, so offensichtlich sind. Dazu hat es, glaube ich, für viele Menschen auch einen Erinnerungswert oder eine andere Wertigkeit, die vielleicht für den, weiß ich nicht, Besucher gar nicht so sehr sofort ins Auge fällt. Die vielleicht so Wertigkeiten sind, die keinen materiellen Wert haben und vielleicht auch keinen, gar nicht unbedingt so von ökonomischem Wert sind.
Und wenn ihr das Haus jetzt beschreibt, vielleicht könnt ihr das mal beschreiben. Du sagst, es findet nicht jeder schön oder es liegt im Auge des Betrachters. Aber gibt es für euch räumliche, ästhetische Qualitäten, die das sozusagen nahelegen, das zu erhalten? Oder ist es hauptsächlich, weil es schon da ist und man es weiter nutzen sollte?
Also ich finde, der Grund, den du gerade genannt hast, Anne, der wäre halt schon hinreichend. Mhm. Der würde ausreichen. Das möchte ich nochmal festhalten, dass das wichtig ist. Mhm. Zu dem, was Laura gesagt hat, möchte ich noch ergänzen, das Thema Erinnerungskultur ist nicht zu vernachlässigen, mhm. also halt auch Themen, die für die institutionelle Denkmalpflege eigentlich wichtig wären. Konkret wissen wir jetzt von mindestens 2 Prozessen, die da halt wichtig sind. Also es ist ja ein Strafjustizzentrum und dementsprechend finden da Strafprozesse statt. Unter anderem hat da halt der NSU-Prozess stattgefunden. Aus dem Grund, weil er hat dort stattgefunden in München, weil die meisten Anschläge des NSU halt in Bayern verübt worden sind. Das ist auch ein Rekord, mit dem man sich erstmal rühmen können muss. Also diese Verhandlung hat da stattgefunden. Das war sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Das wurde von der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit auch sehr kritisch begleitet. Und das zu erinnern und zu verarbeiten, halten wir für wichtig. Und da ist noch deutliche Luft nach oben, so von freistaatlicher Seite. Und wir glauben auch, dass ein Ort Erinnerung halt leichter macht. Und das andere, was zu nennen ist und was oft runterfällt, ist der Prozess um den Waffenhändler eines Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum in München.
Aber ihr wollt ja, dass da neues Leben reinkommt. Also, dass die Erinnerung soll erhalten bleiben oder irgendwie umgeschrieben werden. Was erhofft ihr euch denn da? Oder was habt ihr da eine Vision, was damit passieren könnte?
Also, ich glaube, die Vision geht vielleicht weg von so einem konkreten Bild, dass es praktisch einen oder dass es eine konkrete Vorstellung für dieses Gebäude gibt, sondern vielmehr, dass es ein offener Prozess ist, wie, glaube ich, Jan vorhin auch schon erzählt hat, was eben auch eine von den 3 Kernforderungen ist, dass es ein Prozess ist, in den Ideen einfließen können von außen. Es gab ja zum Beispiel schon den Open Call, wo wirklich, ich glaube, über 100 super spannende, sehr vielseitige Einreichungen gekommen sind aus den unterschiedlichsten Ecken von PlanerInnen, von Architekturbüros, von Studierenden, aber auch aus Schulen. Es haben sich Kinder und Jugendliche beteiligt. Und so sind irgendwie ganz viele verschiedene Bilder und verschiedene Visionen für dieses Gebäude entstanden. Und ich glaube, genau so vielseitig eigentlich wie diese Einreichungen waren, müsste dieser Prozess auch gestaltet werden.
Ja, also grundsätzlich wird halt das gebraucht, was in München halt immer gebraucht wird. Also Wohnungen, das halten wir auch für gut vorstellbar. Da gibt es mehrere Arbeiten, die das sozusagen belegen in verschiedenen Entwürfen. Es braucht gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Also ob das jetzt ein Ärztezentrum ist oder ein genossenschaftlicher Supermarkt oder, weiß ich nicht, Raum für Vereine oder was auch immer. Also da wollen wir einfach nicht konkret werden. Aber wir haben sozusagen darauf hingewirkt, dass es halt viele dieser Vorschläge gibt. Die Sachen, die Laura eben angesprochen hat aus dem Open Call. Ich glaube, die Rahmensetzung ist uns in dem Fall wichtig. Also halt gemeinwohlorientiert für die Menschen in der Stadt, in einer Stadt, wo sich viele, in Anführungszeichen, normale Leute die Stadt halt nicht mehr leisten können.
Jetzt ist seit der Gründung ja 2-3 Jahre vergangen. Wie würdet ihr sagen, was habt ihr schon erreicht? In welchem Stadium seid ihr?
Also wir haben gespiegelt bekommen von verschiedenen Stellen, so aus der Stadtverwaltung zum Beispiel auch, dass dieser Beschluss vom Bayerischen Ministerrat, halt eine Machbarkeitsstudie zu machen, schon mal ein Gewinn ist und dass wir damit schon weit gekommen wären. Auch diese Gespräche mit unter anderem halt dem zuständigen Ministerium, aber auch mit anderen politischen Stellen, kann man auch als Erfolg werten. Ich glaube, was für uns zentral ist und wie wir auch unsere Arbeit begreifen, ist halt das Thema Diskursverschiebung. Wir haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt, halt einfach Medienarbeit zu machen oder Arbeit auf Veranstaltungen im lokalen Kontext und halt explizit nicht in Fachmedien, sondern halt in der Süddeutschen, in der Münchner Abendzeitung, was eine ganz gute Boulevardzeitung ist quasi, bei München TV. Also wirklich auf der lokalen Ebene, um halt Diskursverschiebung zu erreichen. Wie gesagt, Diskursverschiebung mit Blick auf Normalsterbliche, also keine Fachmenschen.
Aber Diskursverschiebung, also um nochmal das zu konkretisieren, ist das Gebäude sollte eigentlich abgerissen werden, oder? Und durch eure Initiative steht das zumindest im Moment zur Debatte. Kann man das so sagen?
Also ich glaube, das Horrorszenario anfänglich war einfach Abriss und Verkauf, was für den Freistaat halt Standard wäre.
Ich habe so in der Vorbereitung habe ich so ein paar Punkte gefunden, die ich ganz gerne mit euch jetzt mal so durchgehen möchte. Also zu eurer Herangehensweise. Es gibt ja generell viele Initiativen oder mehrere Initiativen, die sich um den Erhalt von bestimmten Gebäuden kümmern oder versuchen, den zu erhalten. Und deswegen steht im Hintergrund immer die Frage, wie gelingt es, so ein Gebäude vor dem Abriss zu bewahren? Ja, jetzt habe ich bei euch eben auch gelesen, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen was zu sagen, ob das so stimmt, dass eben ihr Akteurin verschiedener Netzwerke eingeladen habt und eben nicht nur in der Architektenschaft verankert sein wolltet, sondern darüber hinaus. Stimmt das? Und wenn ja, wie habt ihr das gemacht?
Ich habe, glaube ich, die Frage nicht ganz verstanden. Eingeladen, wo?
Also mitzumachen bei der Initiative.
Ah, okay. Ich überlege gerade, wie unsere Initiative zusammengesetzt ist. Ich würde schon sagen, dass wir sehr viele, auch einen fachlichen Hintergrund in diesen Architektur-Stadt-Urbanismus-Themen haben.
Also schon eher in der Architektenschaft oder Stadtplanerschaft verankert.
In der Initiative selbst, ja. In den Aktivitäten, die wir machen oder in den Formaten. Zum Beispiel während der Verhandelbar war einfach dicht gedrängt viele Formate. Da haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, schon geschafft, die auch eine breite Zivilgesellschaft einzuladen und zum Mitmachen zu bewegen. Aber jetzt so in der Kerninitiative haben einfach schon viele einen Fachhintergrund.
Vielleicht könnt ihr ganz kurz erklären, was die Verhandelbar war.
Also die Verhandelbar war ein Projekt, das wir letztes Jahr, über den Sommer des letzten Jahres, gemacht haben unter der Projektträgerschaft der Eichplus, zusammen mit vielen weiteren Akteuren, halt hier Stadt Strand, die halt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig waren, TamTam, was ein lokales KünstlerInnen-Kollektiv ist, die viel von dem Kulturprogramm gemacht haben und auch die Bar quasi betrieben haben. Also die Verhandelbar war tatsächlich
eine Bar. Also es war eine Bar, die vor dem Justizzentrum auf der Grünfläche stand, oder?
Ja, sagen wir in Sichtweite.
Okay.
Also tatsächlich wollten wir es gerne vor das Strafjustizzentrum stellen. Es ist dann eine städtische Grünfläche geworden, so ein paar hundert Meter weit weg. Im Endeffekt aber der viel bessere Raum, weil viel belebter, also wirklich eine wahnsinnig belebte Stadtkreuzung.
Genau, die Verhandelbar, vielleicht erklärt man noch mal kurz, das war so eine Art temporäre bauliche Intervention, die Pondre gebaut hat, von der Initiative hat Jan vorhin schon gesprochen, die eben auf dieser Grünfläche stand und sowohl eben eine Bar war, aber auch eine Art Litfaßsäule und auch eine Art Ausstellungsraum und hat eben so somit so einen sehr offenen Raum eigentlich geschaffen im Stadtraum, der von verschiedenen Akteurinnen dann auch genutzt werden konnte.
Und es ging darum, aufmerksam zu machen auf das Justizzentrum, was damit geschehen soll. Stimmt das?
Das Justizzentrum war praktisch der Aufhänger vielleicht. Okay. Also ich würde sagen, am Beispiel des Strafjustizzentrums, was der Fokus unserer Arbeit ist, wurden aber auch andere Themen, die vielleicht immaterieller Art sind, die mit dem Thema Bauwende zu tun haben, verhandelt. Also ich würde sagen, das Strafjustizzentrum ist so der Ausgangspunkt und darüber hinaus wurden dann eben andere Themen in dem Kosmos auch thematisiert.
Jetzt, das hast du eben schon gesagt, dass ihr keine Fachsprache verwendet habt. Also das, ich habe immer gelesen, salopp, aber präzise und dass euch das auch teilweise Kritik eingebracht hat. Du schaust so skeptisch. Stimmt nicht. Also du hast ja eben gesagt, dass ihr in einer einfachen Sprache, so habe ich es verstanden, oder in nicht in Fachzeitschriften, sondern auch in lokalen Medien über Artikel also, kommuniziert habt.
Ja, wir geben uns Mühe zumindest. Ich habe das Gefühl, bei mir wird das mit zunehmender Zeit irgendwie immer schlimmer mit der Fachsprache. Also jetzt gerade auch so, weil ich halt in so planerischen Kontexten unterwegs bin. Also die sprechen ja wirklich ein ganz schlimmes Deutsch. Also erstmal geht es darum, nicht nur in Fachmedien aufzutauchen, also nicht nur sozusagen Selbstbespaßung oder Bespaßung der eigenen Bubble zu machen. Zum Beispiel dieses Positionspapier ist in einem sehr informellen Tonfall geschrieben und das hat uns auch Kritik eingebracht von irgendwelchen Leuten, die halt in diesem oder einem anderen Verband halt tätig sind, so von wegen, das sei ja unprofessionell und das könnte man so nicht schreiben, aber also das ist mir jetzt lange nicht mehr untergekommen, diese Kritik.
Jetzt haben wir gesagt, es gibt in mehreren Städten solche Initiativen, die sich um den Erhalt von bestimmten Gebäuden kümmern. Habt ihr Kontakt mit anderen Initiativen?
Ja, auf jeden Fall. Also das bin jetzt leider wieder ich, der da ein bisschen mehr zu weiß. Also wir machen bei so verschiedenen Vernetzungsaktivitäten schon recht lange mit. Also ich glaube, die prominentesten Beispiele, die mir jetzt so einfallen, sind Freiburg, Frankfurt am Main, Berlin und auch Köln. Wir haben Kontakt zu denen, mehr oder weniger, die verhandelbar, also als Objekt, ist auch nach Freiburg an die dortige Initiative gegangen.
Ah, wirklich?
Mhm. Mal gucken, was die jetzt diesen Sommer draus machen, falls überhaupt schon diesen Sommer. Ja, ich weiß nicht so ganz, wo du mit dieser Frage hin wolltest, bevor ich jetzt einfach reinspringe.
Ja, also mich würde interessieren, also es gibt den Kontakt, hast du gesagt. Unterscheidet ihr euch zu anderen oder sind es ähnliche Herangehensweisen?
Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist erstmal so ein ähnlicher Ursprung. Also von wegen, die Leute sind ähnlich. Also sie kommen oft aus einer Fachbubble, sind oft irgendwie in ihren 20ern oder 30ern, also eher jung. Und ansonsten, der Unterschied liegt dann vielleicht so in der Ebene, auf der sie sich bewegen. Also viele arbeiten sich an konkreten Beispielen ab. Wie halt wir, die Freiburger, die da so ein 60er Jahre ist, das glaube ich, Hochhaus bearbeiten. Die Berliner von Anders Urania, die jetzt halt leider nicht erfolgreich waren, was aber halt auch so ein 1960er Betonmonster in Anführungszeichen war. Die Kölner zum Beispiel sind dann anders. Also da gibt es auch konkrete Projekte, aber es gibt halt auch die Initiative Umbau, die halt versucht, das Thema Umbau in der gesamten Stadt voranzutreiben. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Schweiz rüber gucken, da gibt es Countdown 2030, die sagen halt, wir reden halt über den Metadiskurs und reden nicht über konkrete Gebäude. Das sind halt, bringt unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich, sind halt einfach unterschiedliche Satzungen. Ich glaube, wir sind einander auf jeden Fall grundsätzlich alle in großer Sympathie verbunden.
Wenn es jetzt solche Gruppierungen gibt, die sich neu formieren, was würdet ihr ihnen raten? Also ihr habt ja nun auch schon einige Jahre Erfahrung damit gemacht.
Ja, das ist jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, uns halt irgendwie als Erfolgsbeispiel hinzustellen, weil wir wissen immer noch nicht, ob wir Erfolg hatten oder haben. Ich glaube grundsätzlich, das, was jetzt schon mehrfach angeklungen ist, also raus aus der Fachbubble, redet mit den Menschen, die betroffen sind oder betroffen sein könnten, also der Stadtgesellschaft zum Beispiel. Und das andere Wesentliche ist für mich auf jeden Fall halt breite Allianzen. Also halt nicht irgendwie in den Bubbles bleiben, in denen man eh schon ist. Also zum Beispiel Frankfurt am Main, ein anderes Beispiel, Dondorf Druckerei, ein Erfolgsbeispiel, die es wirklich geschafft haben, dass das Gebäude erhalten und umgenutzt wird, war in meiner Wahrnehmung, die sehr sehr verkürzt ist, glaube ich, war in meiner Wahrnehmung eine Allianz aus Leuten aus einem linken bis sehr linken Spektrum bis zu halt BürgerInnen, die eher aus einem konservativen Ansinnen heraus, also ich möchte meine Stadt, wie ich sie kenne, erhalten, die haben da irgendwie zusammengefunden und haben es auch dadurch und durch ganz unterschiedliche Taktiken, die halt den jeweiligen Milieus zu eigen sind, haben die, glaube ich, zum Erfolg gefunden. Also da wurden auch einfach, das Ding wurde besetzt.
Okay. Mhm.
Unter anderem.
Also das heißt, du sprichst jetzt von unterschiedlichen Taktiken. Das heißt, für jedes Milieu braucht man eine andere Taktik, um da Mitstreiter zu finden.
Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich, der Mensch sucht sich halt Ähnlichkeiten so und dementsprechend funktionieren für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Sachen. Und mein Ursprungsargument war halt, es braucht eine so breite Allianz wie möglich. Man sollte eigentlich nur ganz wenige Sachen kategorisch ausschließen. Da fängt es halt an bei, weiß ich nicht, Verschwörungstheoretiker in rechtsextremen, menschenverachtenden Sachen im Allgemeinen. So. Und davor sollte man sich halt mal gut fragen, ist das wirklich sinnvoll, nur weil ich mit so einem konservativen NIMBY jetzt ein bisschen fremdel von der Grundhaltung her, dass ich mich von dem fernhalte.
Ich würde ganz kurz so ein bisschen Begriffe mit euch besprechen, weil manchmal liest man, man muss für den Erhalt des Gebäudes kämpfen. Dann wiederum in manchen Texten steht halt, man muss den Bestand verhandeln. Also eher dieses Diskursive. Wie würdet ihr das für euch bezeichnen?
Ich verstehe die Frage noch nicht so ganz. Verstehst du die?
Ich kann, glaube ich, beides noch nicht so ganz voneinander ab.
Naja, also wenn ich für was kämpfe, dann habe ich ganz klar ein Ziel vor Augen. Ich will den Erhalt des Gebäudes und dafür kämpfe ich, sage jetzt mal, die Klimakleber, die kämpfen für etwas, ja. Oder ich gehe in den Diskurs mit der Stadtgesellschaft und will etwas aushandeln, eine, wie du sagst, so eine Verschiebung von dem Blickwinkel. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ist es für euch nicht?
Ich würde sagen, es ist auch ein Kämpfen für ein konkretes Ziel, wenn man einen Diskurs führt. Mhm. Also für mich ist das auch Kämpfen. Mhm. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Strategien zu kämpfen. Also dann ist vielleicht das sich auf den Boden kleben ist eine Strategie und das Gespräch suchen ist auch eine Strategie. Aber ich glaube, hinter beidem steckt ein Ziel oder eine Idealvorstellung, für die man sich einsetzt. Mhm. Wäre jetzt so meine Haltung dazu.
Neben der Verhandelbar gab es auch Kartierungsspaziergänge. Da wart ihr beide aktiv. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was das ist und was das mit Abbrechen zu tun hat.
Genau, die Kartierungsspaziergänge waren ein Format, was während der Verhandelbar stattgefunden hat, genauso wie andere Formate auch Teil von dem Projekt Verhandelbar waren. Das haben wir beide in Zusammenarbeit mit der Hans-Sauer-Stiftung gemacht, eine Stiftung mit Sitz in München, die sich viel mit Social Design beschäftigen und jetzt gerade auch ihren Schwerpunkt so auf dem Thema Citizen Science haben. Das ist eine operativ arbeitende Stiftung, das heißt, sie arbeiten auch in Projekten. Genau, und gemeinsam haben wir die Kartierungsspaziergänge konzipiert und auch durchgeführt in zwei Stadtteilen in München, in Sendling und im Westend. Sagt wahrscheinlich den wenigsten jetzt was, aber es sind zwei Viertel, die, würde ich sagen, eher zum Wohnen genutzt werden. Und die Idee der Kartierungsspaziergänge war eigentlich, wie man gemeinschaftlich Leerstand überhaupt erfassen und sichtbar machen kann. Wir haben eigentlich die breite Stadtgesellschaft eingeladen, mitzukommen und hatten dann auch eigentlich eine sehr gemischte Gruppe aus Anwohnenden, aus auch Planerinnen, PolitikerInnen und anderen Interessierten und haben uns dann eben auf den Weg gemacht, um Leerstände, aber auch andere Potenzialflächen oder Potenzialräume wie Brachen oder eben schon Abrissschicksale gemeinsam zu kartieren. Und in einem zweiten Spaziergang ging es dann darum, diese kartierten Orte oder Räume gemeinschaftlich neu zu denken, also darüber nochmal darüber zu spekulieren, was vielleicht in Zukunft passieren könnte oder wie könnte der Prozess aussehen, wie geht man mit der Brachfläche um, welche Bedarfe gibt es aus der lokalen Bevölkerung dafür, und da sind eigentlich ziemlich spannende Ideen zustande gekommen.
Warum braucht es diese Kartierungen, wenn wir jetzt über den Erhalt von Gebäuden sprechen?
Ich glaube, weil halt der dominante Diskurs eigentlich ist, so bauen, bauen, bauen hilft. Also das ist in der Bundesrepublik definitiv so. Und da ist unsere Argumentation eigentlich, nee, also im Interesse der MieterInnen ist es halt nicht, sondern es ist, also dieses Bauen, Bauen, Bauen hilft, kommt der Bauindustrie in Anführungszeichen zugute und der Immobilienbranche zugute. Und vor dem Hintergrund sind Kartierungsspaziergänge halt ein Weg, um Druck von unten aufzubauen zum Thema Potenziale im Bestand. Und die gibt es selbst in München. Und jetzt ist aber halt so das Thema Leerstandskartierung, das wird von hoheitlichen Stellen nicht besonders aktiv verfolgt. Das Thema Abrisskartierung, das weiß man, also Abriss ist eigentlich ein Symptom von Spekulation, von Immobilienspekulation, weil man halt noch ein Geschoss mehr aus dem Grundstück rausquetschen kann. Also der Abrissatlas kommt ja ursprünglich aus der Schweiz und auch in Deutschland werden Abrisse halt nicht ordentlich erfasst und sind halt auch nicht genehmigungspflichtig. Und man glaubt halt, dass die Dunkelziffer viel höher ist als das, was offiziell statistisch behauptet wird sozusagen. Und wir sind da relativ überzeugt, dass dem so ist. So, und dementsprechend gibt es halt dieses Wissen über den Bestand. Das muss von zivilgesellschaftlicher Seite hergestellt werden. Und wir sehen einen Mehrwert darin, wenn halt BürgerInnen aus Vierteln da gleich mitgenommen werden, weil sie halt sehen können, so, wir haben Bedürfnisse, wir würden die gerne in unserem Viertel befriedigen können. So, es liegt nicht daran, dass kein Platz wäre für diese Bedürfnisse, sondern der Raum wird halt noch nicht richtig und gemeinwohlorientiert genutzt. Dafür ist es nach unserem Dafürtun da. Aber grundsätzlich dieses Wissen findet halt seinen Eingang unter anderem in den Abrissatlas, unter anderem in den Leerstandsmelder, in der große Ausverkauf in Anführungszeichen, was ein lokales Kartierungsprojekt in München halt ist. Dann gibt es noch die roten Listen, die stark aus einer zivilgesellschaftlichen Denkmalpflege eigentlich kommen. So, also es gibt einen Haufen von verschiedenen gelagerten Online-Kartierungsprojekte, die dieses Wissen halt schon haben, beziehungsweise aus solchen Projekten wie unseren Kartierungsspaziergängen halt sammeln.
Ich denke, das können wir vielleicht dann auch gut verlinken, diese Sachen, dass man sich das dann auch nochmal genauer anschauen kann. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Okay.
Danke cool. dir.
Dankeschön.
Das waren Jan Fries und Laura Maria Höpfner von der Initiative Abbrechen, Abbrechen. Vielen Dank fürs Gespräch und fürs Zuhören. Das Gespräch haben wir übrigens im Arbeitsraum von Laura im Münchner Kreativquartier aufgenommen. Einige von euch werden das Kreativquartier in der Schwerereiterstraße vielleicht kennen. Ich erzähle das nur, weil, als ich dort in dem Raum von Laura angekommen bin, fiel mir gleich ein Buch auf, das dort aufgeschlagen auf dem Sofa lag, das neue Buch von Gabo Heindl. Mit der österreichischen Architektin, Professorin und Aktivistin habe ich ja schon in Folge 9 von Morgenbau gesprochen. Jan meinte, dass sie eine wichtige Vorbildfunktion für ihn und seine Kolleginnen hat. Deshalb möchte ich euch das neue Buch von Gabo Heindl und Reli Robnik hiermit empfehlen. Das heißt Non-Solution zur Politik der aktiven Nichtlösung. Und da ich schon dabei bin, möchte ich hier auch noch eine zweite Literaturempfehlung abgeben. Das zweite Buch heißt Die Abrissfrage. Das Buch habe ich im Zuge meiner Vorbereitung auf das Gespräch mit Jan und Laura gelesen und ich fand es sehr spannend und auch gut, sich wieder in Erinnerung zu rufen, dass Kritik am Abriss nicht neu ist. Es gibt mehrere Beispiele, aber man denke nur an die IBA in Berlin in den 1980er Jahren. Es gab große zivilgesellschaftliche Proteste, so dass neben der IBA-Neubau auch eine IBA-Altbau stattfand, bei der die behutsame Stadterneuerung im Vordergrund stand. Ihr findet wie immer alle weiterführenden Infos und Links in den Shownotes zu den Büchern, zu Abbrechen, Abbrechen und einigen weiteren Initiativen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.